Schönen guten Tag, mein Name ist Peter Lohmeier. Ich bin Schalke-Fan und ein Fan vom Herrengedeck. Also nicht verpassen, einschalten.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik. Servus und willkommen auf der 102,6 zu einer Stunde feinster Fußballkultur auf Free FM. Am Mikrofon Andreas Kulig. Der Wiener Alfred Dorfer zählt zu den bekanntesten Kabarettisten und Schauspielern Österreichs. Seit frühester Kindheit ist er Fan des FK Austria Wien. Dorfer gehört nicht zu der Sorte Promi-Fan, die sich werbewirksam hin und wieder mit Schal auf der Tribüne blicken lässt, sondern er setzt sich tatsächlich aktiv für die Belange der Fans ein und er äußert Protest, wenn es nötig ist. So zum Beispiel während der Zeit, als die Geschicke des FK Austria von Frank Stronach gelenkt wurden und der Verein an seinem kapitalistischen Tropf hing. Warum Alfred Dorfer zur Austria geht, das erklärte er einmal so. Die Austria war schon in meiner Kindheit der Grund, warum man aufs Wochenende gehofft hat. Was für andere das Kino oder der Spielplatz war, war die Austria für mich. Eine Liebesgeschichte. Und das ist sie auch geblieben. Derzeit ist Alfred Dorfer mit seinem Bühnenprogramm Fremd Solo unterwegs. Bei seinem Gastspiel im Ulmer Roxy nahm er sich ausgiebig Zeit für ein Gespräch mit dem Herrengedeck. Die Musik heute Abend, die stammt vom Sampler Fußball Total. 14 alternative Songs rund um den Ball, der zur Fußball-EM 2008 in der Schweiz und Österreich erschien. Außerdem von Billy Idol und den Aeronauten. Auf zum Gespräch. Herr Dorfer, bitte. Herr Dorfer, schönen guten Abend, willkommen im Herrengedeck. Toll, dass das klappt. Sie sind heute im Roxy mit Ihrem Programm Fremd Solo. Dürfen wir dort auch Fußball erwarten?
Nein, ich habe ein spezielles Fußballprogramm mit dem Herrn Schäuber, das ich in Österreich gebe, das heißt Ballverlust. Das ist, glaube ich, ein Titel, der sehr viel über das Verhältnis von Österreich und Fußball aussagt. Und obwohl es natürlich in letzter Zeit ein bisschen besser rennt, oder eigentlich um einiges besser läuft als noch vor einiger Zeit. Aber das ist ein reines Fußballprogramm, das wir auch zur Europameisterschaft wieder aufleben lassen.
Aber nicht in Deutschland, nehme ich an.
Nein, weil es ja natürlich Bezüge gibt zur österreichischen Politik, die in Deutschland niemand interessiert, logischerweise. Und daher müssten wir das weite Teile umschreiben. Ich glaube aber, dass es da in Deutschland auch Leute gibt, die das für Deutschland besser aufbereiten könnten.
Sie selbst sind großer Fußballfan und Anhänger des FK Austria Wien. Herr Schäuber ist Fan von Rapid Wien. Bevor wir auf Ihren Verein kommen, mal die Frage vorab, wie arbeitet sich da zusammen?
Es arbeitet sich aufgrund des fortgeschrittenen Alters sehr gut zusammen, weil es ja jetzt ein gemeinsames Feindbild gibt, das heißt Red Bull Salzburg. Und das heißt, diese Art Werkstruppen, die ja in Leipzig...
So heißt es bei uns, ja. Salzburg ist bei uns Leipzig.
Aber da heißt es ja bei Rasenball.
Ja, Sport. So heißt es auf dem Papier.
Ja, genau.
Genau, ja.
Und dieses kleine gemeinsame Feindbild, das schafft dann eigentlich diese alte Rivalität zwischen Rapid und Austria fast, also nicht ganz ab, aber es mildert das Ganze sehr.
Warum sind Sie zu Austria gekommen und nicht zu Rapid?
Das war eine Prägung. Ich glaube, das war so wie mit den Graugänsen. Ich war 68 oder 67 das erste Mal am Fußballplatz. Hohe Warte hieß das damals, also heißt es immer noch. Das war ein Stadion für 60.000 Stehplätze, also eine Wiese praktisch. Schon mit überdachter Tribüne auch für die teureren Plätze. Und mit dem Großvater kam ich dann mit und habe mich verliebt einfach. Und ich glaube, so funktioniert es.
Es ist kein Spiel, denn dafür lieben wir es zu sehr. Nur einmal, und zwar jetzt. Du, ich hier.
Wie oft schaffen Sie es noch ins Stadion? Sie sind ja doch viel unterwegs.
Ja, momentan gar nicht, aber ich war jetzt zum ersten Mal bei Arsenal gegen Liverpool. Und ich war bei Roma gegen Leverkusen, weil ich bei zufällig in Rom auf einem Sprachkurs war. Das heißt, ich versuche überall, wo ich bin, mir Matches anzuschauen. Das letzte Deutschland war glaube ich, Bayern gegen Hamburg, dieses Schützenfest.
Da gab es mehrere, ja.
Ja, aber das letzte, ja.
Sind Sie selbst bei der Austria aktiv? Sie sind ja in einem Fanclub, wenn ich es richtig weiß.
Ich war aktiv und ich unterstütze den Nachwuchs. Und also die Nachwuchsarbeit, die bei der Austria wirklich gut funktioniert, die Akademie. Versuche da mitzuhelfen mit halt bescheidenen Mitteln, das ist klar. Und bin sehr froh, dass die Austria jetzt diesen Weg geht, weil wir waren ja auch mal eine Zeit lang ein Werksclub mit Stronach,
ja.
Was furchtbar war. Und da trösten lustigerweise auch Meistertitel drüber nicht hinweg. Also offensichtlich bin ich da ein Romantiker.
Was Stronach angeht, oder Strohsack, wie er gebürtig heißt, da haben Sie ja Ihre Stimme erhoben und haben ganz klar Partei bezogen gegen ein Engagement seinerseits.
Ja, im Fernsehen und auch Dings. Und das war dann ein großer, da war ich dann auch bei der Clubführung gar nicht mal so beliebt. Und mittlerweile kann sich keiner mehr daran erinnern. So ist das bei uns.
Der Stronach, können Sie vielleicht für unsere Hörer nochmal erklären? Sie haben es ja schon gesagt, in Deutschland weiß man nicht so viel über österreichische Politik, über Fußball vermutlich noch weniger, was der mit Ihrem Verein gemacht hatte oder auch vorhatte.
Das war ein Steirer, also das ist ein Steirer gewesen, der, also der lebt ja noch, entschuldigen Sie, aber ein Steirer, der nach Amerika ging und mit, zunächst einmal mit Zierleisten von Autos und dann Autoersatzteilen Milliardär wurde. Kanada, glaube ich. Und hat dann gemeint, ohne Ahnung von Fußball zu haben, dass man einen Fußballclub genauso führen kann wie ein Autoersatzteilunternehmen oder ein Konzern. Und das hat, also man sagt, man kauft zu, man kauft die Liga auf, man kauft die Besten vom Konkurrenten weg, man kündigt laufend Hire and Fire und man verliert den Kontakt zur Tribüne. Und das hat halt insofern funktioniert, als dass wir dann doch ein paar Mal Meister waren in seiner Ägide, aber es niemals, das was er eigentlich wollte, in die Champions League geschafft haben, also in die Gruppenphase.
Ja.
Und das hat zu großem Unmut und zu einer Distanzierung geführt zwischen Fans, den meisten Fans und dem Verein. Und das und er ging erst später in die Politik, hat eine eigene Partei gegründet, mit die seinen Namen gehabt hat. Aber das war später. Also wir reden jetzt von den Nullerjahren. Und irgendwann hat er sich dann doch wieder losgelöst. Aber ich glaube, der Kern ist, und der positive Kern, den man sagen muss, ist, dass er eigentlich die Austria vor der Insolvenz gerettet hat.
2007 hat er sich zurückgezogen. Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung der Austria seitdem?
Ich bin zufrieden deswegen, weil wir hatten mal eine kurze, wirklich sehr gute Phase mit Peter Stöger, der jetzt der Trainer von Köln ist. Und jetzt glaube ich, wenn er uns bleibt, was ich vermute eher nicht, dass mit Thorsten Fink auch eine sehr gute Zeit anbricht, weil der gewisse Konsequenzen hat und klare Linien hat, momentan noch nicht das Material zur Hand hat, um wirklich ganz vorne mitzuspielen. Aber wir waren ja dann erstmalig in der Champions League nach der Saison Stöger. Und das gar nicht so übel eigentlich in dieser Gruppe. Und insofern kann man da zufrieden sein, so wie es läuft.
Denn wir nehmen das Spiel zu ernst, völlig übertrieben. Wir spielen nur noch, um zu siegen. Wir sind schon völlig manipuliert. Kaum noch einer, der es kapiert. Das ist nur ein Spiel passiert. Schickt sie für uns auf die Fans, rechtfertigen Verträge und Gelder. Stünden wir für euch heute hier, sind sie zu elf, sind wir zu vier. We'll be right back.
Muss man als Austria-Fan eigentlich leidensfähig sein?
Absolut. Es ist eigentlich so, dass das die Austria war ja immer der Verein, der, es gab erstens mal eine sehr starke jüdische Komponente dabei und es war auch immer der Verein der Literaten sozusagen und aber auch der Konservativen, also der Bürgerlichen. Mhm. Also der, während Rapid, der Arbeiterclub und so weiter war. Das hat sich natürlich alles jetzt, diese Wurzeln sind längst nicht mehr gegeben. Aber die Austria war, ich weiß nicht, ob es einen Vergleich gibt in Deutschland, wo man sagen kann, ein Verein, der am einen Wochenende grandios spielt und am zweiten Wochenende verliert er dann gegen einen Drittligisten im Pokal, ob es sowas gibt. Und dann am nächsten Wochenende wieder gut spielt.
Werder Bremen.
Ich hätte gesagt HSV Bremen, sowas. Mhm. Und man sagt, okay, man kann sich auf nichts verlassen. Und dann gibt es dann wieder zwei, drei Jahre, wo die nur elend sind. Nur elend.
Ja.
Wo man gar nicht mehr hingehen möchte. Also das ist die Austria.
Einer, einer Ihrer Helden sogar, der Austria, ist Herbert Prohaska. Und mit dem haben Sie bei Dorfers Donnerstalk gemeinsam ein Element quasi dieser Show gestaltet. Wie kamen Sie darauf, gerade ihn in das Format einzubinden?
Wir sind befreundet, das ist der Kern der Sache. Und ich habe gewusst, dass er sehr, sehr gut ist vor der Kamera, wenn man ihm keinen Text gibt. Das heißt, man auch sprechen kann, was er halt so glaubt. Also improvisiert und dieses Element wurde sehr, sehr erfolgreich. Er war sozusagen dann der Experte für alles, nicht nur für Fußball, sondern auch für Opernballkleider und was auch immer. Und das hat sehr gut funktioniert. Und wir sind ja natürlich sehr befreundet und deswegen bin ich da auch sehr glücklich, dass er das gemacht hat. Gratis übrigens.
Wenn Sie mit ihm zusammenarbeiten, ist er für Sie dann Fußballer oder Kabarettist?
Für mich ist er das Idol meiner Jugend. It's a nice day for a white wedding. Oh, it's a nice day to start again. It's a nice day to start again. It's a nice day to start again. Lass uns Freunde sein. Freunde sein für 90 Minuten nur. Lasst uns Freunde sein und wir umarmen die ganze Welt.
Ja, Sie als Kabarettist, muss ich natürlich fragen, wie satirisch oder humoristisch ist der FK Austria?
Schauen Sie, es gibt ja gewisse Grenzen des Humors, die seltsamerweise bei jemandem anders, bei allen anders gelagert sind. Witze über Fußball fand ich nie besonders witzig. Und zwar deswegen, weil ich offensichtlich zu verliebt bin ich bin ja von gestern. Mhm. Aber ich bin von vorgestern.
Sie sind ein Romantiker.
Was Fußball betrifft.
Ja.
Ich finde es nicht so gut, dass durch die hohen Eintrittskartenpreise die Stimmung auf den Rängen mau ist. Ich finde es nicht so gut, dass es Werksclubs gibt. Ich finde es gar nicht gut, dass alle Spieler aussehen wie Litfaßsäulen und Werbeträger sind. Ich finde es scheiße, dass es eine Champions League gibt, wo der Vierte der deutschen Liga mitspielt, aber nicht der Meister aus Weißrussland, obwohl der Schalke natürlich besser ist als Minsk, das ist keine Frage. Ich trauere den Cup der Cupsieger nach. Und solche Sachen. Also ich bin da eigentlich mit mir kann man da über gewisse Dinge nicht reden, weil ich wahrscheinlich in einer Zeit stecken geblieben bin, also wo Fußball, also wo es zum Beispiel auch, also das Phänomen Chelsea spielt ohne Engländer.
Ja.
Das verstehe ich überhaupt nicht.
Das kennen wir hier auch. Cottbus spielt ohne Deutsche, war bei uns das Erste.
Okay, ja. Genau. Also das ist ja für mich, was soll das sein? Was soll das jetzt genau sein? Ne? Das heißt, da wird dann Fußball zu Zirkus. Mhm. Das heißt, da gibt es eine Wandertruppe und man kauft was zusammen und es gibt keine wirkliche Anbindung an die Fans, weil die Durchlässigkeit jetzt so extrem ist, dass sobald ein Verein einen wirklich guten Spieler aufbaut, hat er ihn auch schon verloren. Ja. Das heißt, ganze Ligen, also bis auf die spanische, englische, deutsche, die drei, alle anderen sind mittlerweile Ausbildungsligen geworden in Europa. Bis auf ein paar Ausnahmeerscheinungen, wie sagen wir mal Donetsk oder Paris Saint-Germain oder Juve. Hä? Und also das ist ein österreichischer, ein dänischer, ein norwegischer, ein auch sogar die Holländer haben das Problem mittlerweile. Ja. Klub kann eigentlich nur sein Geld damit machen, indem er Juwelen sozusagen von Anfang an schleift und dann teuer verkauft, damit sie dann, sagen wir mal, bei Manchester City auf der Tribüne sitzen. Und das kann es nicht sein.
Lassen Sie uns mal zu was Erfreulicherem gehen. Die österreichische Fußballnationalmannschaft. Großartig, oder? Aktuell.
Es spielen hier mehrere Sachen zusammen. Erstens einmal haben wir noch nie so viele Legionäre gehabt. Das heißt, ich habe mal nachgerechnet, es muss allein in der ersten Bundesliga 20 geben oder 18 und in der zweiten dann nochmal 10 oder 12. Und dann noch ein paar in England, also das gab es noch nie. Und außerdem haben wir jetzt natürlich einen Trainer, der hoffentlich bleibt, was ich aber befürchte, nicht tun wird. Der mit einer unösterreichischen Eigenschaft, nämlich Kontinuität und Konsequenz und eigentlich unbeeinflusst, lustigerweise, einen Weg geschaffen hat, der jetzt Früchte trägt. Ne? Weil bei der letzten Quali waren wir fast in der Relegation und haben knapp verloren gegen Schweden. Und jetzt sind wir eben dabei. Und in Österreich gab es ja dann die Ausrede, ja, da sind wir ja nur, weil 24 Mannschaften mitspielen. Wir wären aber auch dabei, wenn 16, weil wir die Gruppe gewonnen haben. Eben, also insofern gibt es da keine Ausrede. Aber wir sind ja das Land der Defätisten. Das heißt, bei uns gilt ja das eigene nie. Und deswegen hat Koller etwas Großartiges geschafft und das zieht sich bis in die Jugendteams durch. Das heißt, wir haben auch bei U17, U19 ständig Qualifikationen bei Großturnieren, was es noch nie gab. Und ich glaube, dass da, wenn wir diesen Weg und dieser Koller halt auch bleibt, wer auch immer danach kommt, ist ungewiss, dass das gute Zeiten sind.
Das heißt, der Weg des österreichischen Fußballs führt in bessere Zeiten als zuvor? Zumindest vielleicht in regelmäßige Teilnahmen an Turnieren?
Na, Weltmeisterschaft ist deswegen schwierig, weil ja da nur 13 Teams aus Europa mit und ob wir wirklich bei den besten 13 Teams dabei sind, das ist dann erstens Losglück, das ist zweitens, wer ist dann in der Relegation und drittens, wie es bei Qualifikationen läuft, du verlierst zwei Spiele und bist weg vom Fenster. Also, aber ich glaube, dass diese Generation, die da jetzt spielt und wahrscheinlich noch lange spielen wird, weil sie ja nicht alt sind, bis auf den Kohle, also diese Alabas und Baumgartlingers und Arnautovic und wie sie alle heißen mögen, das heißt, dass da noch einiges drinnen ist. Und es rückt auch was nach, wie Grilic oder Gregoric und solche Sachen. Also das rennt gut. Allerdings verdanken wir natürlich, und das muss man jetzt ganz ohne Ironie sagen, diesen Erfolg auch der deutschen Bundesliga, weil würden die bei österreichischen Vereinen kicken und diese Anforderung Woche für Woche in Österreich haben, wären wir sicherlich nicht dort.
Wir haben die Donau, haben die Berg, die Lipizzaner und die Gartenzwerg. Festspiel in Salzburg und in Wien, ein gutes Papperl und ein neuer Bim. Bei uns ist eher gemütlich, ziemlich stark und ein Mörderfahrt. Endlich was los bei uns daheim. Besuch von auswärts, gut
verfahren. Ich kann Sie jetzt auch nicht aus dem Gespräch entlassen, ohne nochmal auf die Rivalität zwischen Deutschland und Österreich im Fußball zu sprechen zu kommen. Wie stehen Sie dieser Rivalität gegenüber?
Also bei der letzten Weltmeisterschaft war es so, dass für mich, also weil Sie wissen ja, nach dem Sommermärchen waren wir ja in Deutschland ein bisschen der Meinung, Deutschland wird nie wieder Weltmeister werden. Ne?
Ja.
Weil es fehlt das letzte Quäntchen. Ne? Und ja, vor dieser Brasilien-WM war ich schon ein Jahr vorher, ohne jetzt im Nachhinein groß den Propheten machen zu wollen, habe ich überall gesagt, Deutschland wird ganz sicher Weltmeister. Und Deutschland wird sehr deutlich Weltmeister werden. Was dann doch nicht so deutlich war, allerdings Deutschland, weil, und zwar deswegen, für mich war der Grund der, erstens, weil es fällig ist, es gibt Dinge, die sind fällig, und zweitens einmal, weil die Deutschen eine Qualität hatten, die alle anderen nicht hatten, nämlich es war zum Teil die Bank stärker als das, was schon am Feld war. Und kein anderes Team konnte das aufweisen, dass du mit einem Klose, mit einem Schürrle, mit einem Götze, Kramer zum Beispiel.
Kramer im Endspiel.
Ja, dass du von der Bank einen Druck aufbauen kannst und immer mit diesen drei Wechseln, den du bei diesen klimatischen Verhältnissen noch dazu, nach einer langen Saison, dass du was herstellen kannst von der Bank und wo kein anderes Team mithalten kann. Und das war für mich der Grund, warum das sein wird, und deswegen war es fällig und deswegen gibt es auch überhaupt kein Naja. Ne?
Ja.
So wie bei manchen anderen Weltmeisterschaften, wo man gesagt hat, war Deutschland wirklich die beste Mannschaft, wie gegen Holland im Finale damals. Ne? Aber und dieser Nimbus ist jetzt vorbei. Deutschland war die beste Mannschaft und ist vollkommen zu Recht Weltmeister und wird auch hier Europameister werden nächstes Jahr. Also dieses Jahr, entschuldigen Sie. Mhm. Weil ich nicht wüsste, wer da ernsthaft dagegen halten sollte. Eine Zeit lang haben wir doch die Belgier am ersten oder die Franzosen. Also in Wirklichkeit ist das auch für mich klar. Und das ist eine Konsequenz, die die Deutschen gezogen haben aus dieser, ich glaube, letztendes Vorrundenniederlage gegen ein B-Team von Portugal. Wenn man sich an das erinnert.
Ja, dreimal Sergio Conceição.
Genau.
Ich erinnere mich.
Und das, glaube ich, war der Knackpunkt, wo Deutschland wirklich am Boden lag, fußballmäßig, für ihre Verhältnisse.
Ja.
Weil wären wir dort gescheitert, also wie jetzt, wären wir total zufrieden gewesen. Ne? Und da wurde etwas umgestellt, nämlich du hast, die Liga ist für mich, ja, wenn du sie durchrechnest, nicht die Spitze, die beste Liga in Europa. Wahrscheinlich, also wenn du die Europa-Cup-Geschichte anschaust, also wie viele spanische Clubs sind es jetzt noch, dann, was die Spitze betrifft, ist Spanien sicher besser.
Ja.
Also mit Sevilla, Valencia, bla bla bla. Aber wenn du die Liga durchrechnest bis hinunter nach Hoffenheim und sie vergleichst mit der spanischen, ist wahrscheinlich die deutsche in der Summe die bessere. Und vor allem die gesündere, die wirtschaftlich gesündere. Jetzt Sommermärchen gekauft hin und her, da brauchen wir jetzt nicht reden. Das ist eine andere Geschichte. Also haben die Deutschen die richtige Konsequenz gezogen. Und wenn wir jetzt auf die Konkurrenz hinkommen, dann ist es so, dass es einfach, wenn man von diesem Ausnahmestern Córdoba absieht und einmal eine freundschaftliche Niederlage im Prater 4-1, 86, wann war das? 86? Nein, wurscht. Dann ist es.
86, glaube ich.
Dann gab es zwar zwei sehr knappe Quali-Ergebnisse in Wien,
ja,
die verloren wurden, aber im Grunde genommen können wir uns daran nicht orientieren. Also das ist nicht, Deutschland ist nicht unser Gegner. Jetzt im Sinne von, das wäre genauso, wie wenn Deutschland im Skifahren sagen würde, es gäbe eine Konkurrenz mit Österreich. Weil unsere Geschichte muss sein, diese Gruppe zu überstehen mit Ungarn, Island und Portugal, und dann wird es sowieso im Achtelfinale schon sehr tight. Ne? Dann kommt dann darauf an, wer kommt. Ob wir erster, zweiter, dritter sind. Aber ob jetzt mit Deutschland. Deutschland hat das Ziel, Europameister zu werden. Wir haben das Ziel, in die K.O.-Phase zu kommen. Also insofern, natürlich ist das wahnsinnig lustig, wenn wir Deutschland besiegen. Das ist dann witzig. Ne?
Ja, auch ich lachen. Ja,
also das ist natürlich witzig. Da kann man dann, ja, wie Sie sehen, 50 Jahre noch drüber sprechen.
Ja,
ne?
Ja.
Aber de facto ist das so wie eine Sonnenfinsternis. Ne?
Heißt das, Sie machen zum Beispiel jedes Jahr am 21. Juni, das ist der Jahrestag von Córdoba, einen Flashline-Sekt auf?
Nein, gar nicht. Ich habe das damals im Fernsehen gesehen als 17-, 16-Jähriger und konnte es natürlich nicht fassen. Und aber das ist wirklich Geschichte, das ist ja wie wenn man sagt, okay, wir reden von der Besatzungszeit. Ne? Aber In Wirklichkeit, ich empfinde das nicht so. Ich empfinde keine Konkurrenz zwischen Österreich und Deutschland im Fußball, sondern ich war immer der Meinung, es soll die Mannschaft Weltmeister werden, die am besten spielt. Das war meistens nicht so. Aber jetzt in Brasilien war es so.
Ja.
Und dass die Spanier diesen Lauf hatten, war auch gerechtfertigt. Obwohl der spanische Fußball für mich jetzt nie so, dass die gibt. Also, es war jetzt nie so, dass man so, ja, da geht man das Herz auf.
Ja. Ja.
Aber sie hatten einfach die besten Kicker für 6 Jahre und aus. Ne? Und das war keine Glücksgeschichte, finde ich.
Ja.
Und diese Ära ist jetzt zu Ende und jetzt kommt vielleicht die Ära, wo Deutschland diese Dominanz hat. Weil ich wüsste jetzt nicht, wer. Also in Europa sehe ich da nichts heranwachsen. Eine Zeit lang, lustigerweise, habe ich mir gedacht, wenn sie das endlich mal fokussieren könnten, dann könnten die Engländer sowas haben.
Das denken Talenten. Ja alle paar Jahre mal.
Aber das denken sie schon seit 30 Jahren, dass die Engländer jetzt endlich einmal explodieren. Ne? Aber jetzt haben sie sehr viele Junge und wenn sie die bündeln können, wer weiß.
Spielen sie selbst Fußball?
Nicht mehr, weil es gibt dieses Horrorbild, dass Männer jenseits der Lebensmitte nach langer Zeit Fußball spielen und noch 10 Minuten einen Bänderriss haben, ne? Der dann ganz schlecht heilt und ganz langsam, ganz lang Schmerzen hast.
Ja. Abschließende Frage, Herr Dorfer. Muss der Fußball und mit ihm auch die Fans heutzutage eigentlich immer politisch korrekt sein?
Nein, also das ist ja Heuchelei. Ne? Also wir haben wahnsinnige Antirassismus-Kampagnen, ja? Die in Ordnung sind, dagegen ist nichts zu sagen, aber wir haben in den Gremien der FIFA keine einzige Frau. Oder es kriegt jemand eine gelbe Karte, weil er sich das Leibchen oder das Trikot und sein Sixpack herzeigt, wo man denkt, was ist denn das für eine Brüderie? Auf der anderen Seite werden Weltmeisterschaften ermöglicht durch Zwangsarbeit und Menschenrechtsverletzungen. Ja. Also was soll diese Heuchelei? Und deswegen muss er eben nicht und vor allem eine politisch korrekte Tribüne. Ja? Ja? Was soll denn das sein?
Also ich weiß es nicht.
Ich bin nicht dafür, dass jetzt da die gesamte Sau hinausläuft und dass es antisemitisch wird oder wenn da ein Schwarzer spielt, das ist ein Skandal. Ja. Aber dass da jemand dann nicht mal Scheiße sagen darf und alle drehen sich schon um. So, das war ja das Ernüchternde. Ich war bei Arsenal gegen Liverpool und du sitzt eigentlich wie im Theater. Mhm. Es ist Stimmung ist.
Na, die war im Highbury wohl besser.
Hm. Ja. Also insofern, politisch korrekt, nein.
Nein. Herr Dorfer, schönes Programm heute Abend.
Danke vielmals.
Vielen Dank für die Zeit. Kurz zum Auftritt.
Gerne.
Danke sehr.
Das war's für heute Abend vom Herrengelenk, Fußballkultur mit Musik. Alfred Dorfer im Gespräch. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Mehr Herrengelenk unter www.freefm.de/programm/Herrengedeck.
Herrengedeck.
Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Herrengedeck auf Radio Free FM.